Willkommen bei Psychologie oder Mythos. Mein Name ist Luke und zusammen werden wir in dieser Podcast-Reihe zwischen psychologischen Fakten und Mythen unterscheiden. Dabei befassen wir uns mit populären Missverständnissen bis hin zu kontroversen Forschungsartikeln, die zu diesen Mythen der Psychologie führen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei der nächsten Folge. Stellt euch vor, ihr seid PolizistIn und habt ein Mitglied einer kriminellen Gang festgenommen. Ihr habt Grund zur Annahme, dass diese Gang kurz davor steht, einen Bankraub umzusetzen. Nach einem sehr langen Verhör zeigt sich die Person noch immer nicht kooperativ und die Zeit tickt. Vielleicht wird der Überfall schon heute durchgeführt. Vielleicht sind die Gangmitglieder schwer bewaffnet und es könnten Leben auf dem Spiel stehen. In einer solchen Situation würden viele Menschen vielleicht anfangen nachzudenken, ob man nicht lieber zu etwas drastischeren Verhörmethoden greifen sollte, also körperlicher oder psychischer Gewalt. Mit Gewalt an die Wahrheit. Das sehen viele Menschen zwar als ein ethisches Problem, jedoch zweifeln wenige Leute die Effektivität von solchen Foltermethoden an. Nehmen wir mal ein weniger extremes Beispiel. Vielleicht habt ihr ja auch Geschwister, die euch einmal etwas weggenommen haben, zum Beispiel euer Lieblingsspielzeug, und ihr habt euch gedacht, dass ihr durch irgendwelche Schubsereien oder Schwitzkästen wieder an euer Spielzeug herankommt. Mit Gewalt an die Wahrheit. Scheint logisch, oder? Zumindest wird diese Annahme heutzutage noch in vielen Ländern vertreten. Laut Amnesty International wurden zwischen 2009 und 2013 in 141 Ländern Foltermethoden eingesetzt. Foltermethoden werden hier übrigens als Methoden beschrieben, die schwerwiegendes mentales oder physisches Leid einer Person zufügen, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Dieser Zweck kann natürlich variieren. Reali von 2009 beschreibt drei Zwecke, die Folter erfüllen soll. Diese sind Einschüchterung, falsche Geständnisse für Propagandazwecke oder aber das Sammeln von zuverlässigen Informationen im Rahmen von Verhören. Und genau diesen letzten Zweck sehen viele Menschen in Situationen wie die, die ich eben vorgelesen habe, als ethisch vertretbar, zumindest in absoluten Ausnahmefällen. Einer der ehemaligen Chefs des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA, Jose Rodriguez, oder auch der amerikanische US-Präsident Trump haben sich öffentlich positiv gegenüber Foltermethoden und deren Effektivität im Rahmen von Verhören geäußert und ihre Verwendung sogar unterstützt. Und eine Umfrage in den USA bestätigt, dass die Mehrheit der Befragten an die Effektivität von Folter glauben. Die Fragestellung der heutigen Folge von Psychologie oder Mythos ist also die folgende. Ist es richtig, dass Gewalt und in diesem Sinne Folter effektiv ist, um zuverlässige Informationen in Verhören zu erlangen? Oder ist diese verbreitete Annahme ein Mythos? Um dies zu beantworten, befassen wir uns mit dem Literature Review von Vrij et al. 2017, der die Hauptquelle dieser Folge darstellt. Wir haben bereits den Begriff der Folter definiert. Um die genaue Situation einzugrenzen, mit der wir uns heute auseinandersetzen, müssen wir nun den Begriff des Verhöres definieren. Laut Evans et al. Von 2010 ist ein Verhör ein systematisches Befragen eines Individuums, welches als nicht kooperativ bewertet ist, um zuverlässige Informationen für einen gewissen Zweck zu erlangen, also beispielsweise um einen Überfall zu vereiteln. Ein nicht kooperatives Individuum bedeutet also, dass eine Person sich weigert und Widerstand leistet, Informationen preiszugeben. Wie genau wird so ein Widerstand eigentlich geleistet? Allison et al. 2014 beschreibt 5 Arten, wie Widerstand in Verhören geleistet wird. Dies sind der passive Widerstand, also Schweigen, direkter verbaler Widerstand, also nicht relevante Informationen geben und ablenken, vorherige Aussagen revidieren oder direkte Ablehnung einer Äußerung, also sich auf das eigene Recht zu schweigen berufen. Um an Informationen zu gelangen, müssen die Individuen also davon überzeugt werden, zu kooperieren. Kann Folter das? Eine Studie von Fein, Lehner und Vossekuil von 2006 hat die Effektivität von Foltermethoden, die im US-Militär angewendet werden, um Informationen zu erlangen, evaluiert und festgestellt, dass Folter oder folterähnliche Methoden den Widerstand des Individuums in den meisten Fällen sogar steigert. Eine weitere Studie fand heraus, dass Individuen oft auch dazu animiert werden, Falschinformationen oder unzuverlässige Spekulationen weiterzugeben. Wenn man sich Berichte von Folter aus Kriegen anschaut, dann stehen die Zeichen eher gegen den Einsatz von Foltermethoden. Schätzungen zufolge konnten 95% der gefolterten US-Soldaten im Vietnamkrieg Widerstand leisten. Und laut analysierten Einschätzungen von erfahrenem Militärpersonal wird Folter als eines der schlechtesten Verhörmethoden eingestuft. Wenn wir uns diese Proportionen anschauen, dann sehen wir, dass Folter nur in ganz, ganz wenigen Fällen dazu führt, dass zuverlässige Informationen gesammelt werden können und dass Folter normalerweise den Widerstand nicht nur steigert, sondern auch zu unzuverlässigen und falschen Informationen führt. Wieso ist Folter denn so ineffizient? Hier beschreibt der Literature Review von Vrij et al. 2 psychologische Theorien. Die erste Theorie ist die sogenannte Terror-Management-Theorie und erklärt die Ineffizienz von Folter folgendermaßen. Wenn man gefoltert wird, dann wird man an die eigene Sterblichkeit erinnert und dies führt oft dazu, dass man noch überzeugter von den eigenen Glaubenseinstellungen wird. Also nochmal auf unser Beispiel vom Anfang bezogen, eine Person, die vorher sehr von der eigenen Gang und deren Handlungen überzeugt war, klammert sich nun mit aller Kraft an diese Überzeugung, um nicht vor Angst der eigenen Sterblichkeit überwältigt zu werden. Die zweite Theorie ist die Theorie der psychologischen Reaktanz. Laut Raab, Unger und Unger von 2010 beschreibt Reaktanz die Motivation zur Wiederherstellung von eliminierten oder eingeengten Freiheitsspielräumen. Durch Folter hat die gefolterte Person also das Gefühl, dass die eigene Freiheit oder Autonomie eingeschränkt ist. Somit klammert sich die Person an das einzige Mittel, über das sie noch uneingeschränkt Verfügung hat, das Mittel Widerstand zu leisten. Natürlich hängt dies davon ab, inwiefern die Person, die Widerstand leistet, das Gefühl bekommt, dass die eigene Autonomie durch Widerstand wiederhergestellt wird. Diese beiden Theorien sind Erklärungsansätze dafür, dass die Wissenschaft und Berichte militärischen Personals Foltermethoden als unzuverlässig und nicht geeignet für das Erlangen von Informationen bewerten. Was sind denn Gründe dafür, dass viele Menschen von der Effektivität von Folter ausgehen? Laut Janov Bullmann und Ronnie von 2007 gibt es mehrere Gründe für die Entstehung des Mythos. Zunächst werden humane Verhörmethoden, in denen versucht wird, eine Beziehung zu der zu verhörenden Person aufzubauen, um den Widerstand zu überwinden, als zu langwierig bewertet. Menschen haben das Bild von einer tickenden Zeitbombe im Kopf und denken, dass man keine Zeit habe, um diese etwas langsameren Methoden einzusetzen. Es hilft natürlich auch nicht, dass dieses tickende Zeitbomben-Szenario in vielen Filmen genauso dargestellt wird. In Wirklichkeit sind Verhöre jedoch meistens nicht unter Zeitdruck. Der zweite Grund ist die Verfügbarkeitsheuristik. Wenn Menschen an Folter denken, dann ist der Gedanke an Schmerz und Leid sehr stark verfügbar. Und wenn man sich dann vorstellt, wie wahrscheinlich es ist, dass man selber unter Folter nachgeben würde, dann schätzt man die Wahrscheinlichkeit höher ein, da der Gedanke an Schmerz sehr verfügbar ist. Dabei vergisst man jedoch den Aspekt des Widerstandes, den wir uns eben angeschaut haben. Des Weiteren ist die Wahrnehmung von Schmerz auch sehr subjektiv und von vielen Faktoren abhängig. Sie kann durch die Wahrnehmung von der Kontrolle des Schmerzes und anderen subjektiven Einschätzungen gegenüber des Schmerzgrades beeinflusst werden. Also bedeutet Schmerz nicht gleich Erfolg, um an Informationen zu kommen. Der dritte Grund ist die Vermischung von Effektivität und Rache. Menschen schätzen Folter oft als effektiv ein, weil sie dadurch auch das Gefühl der Gerechtigkeit bekommen. Aber nur weil man denkt, dass eine Person vielleicht drastische Bestrafung verdient hat, bedeutet das noch lange nicht, dass diese Bestrafung auch zu zuverlässigen Informationen führen. Wie kann man denn nun zuverlässige Informationen erlangen? Heutzutage basieren viele Verhörmethoden auf sogenannten Accusatorial Approaches, Beschuldigungsansätzen. Man beschuldigt die zu verhörende Person, ohne zu wissen, ob die Person wirklich über Informationen verfügt und minimiert die Angst des Individuums vor Bestrafung. Also man würde sagen, wir haben bereits Beweise für deine Schuld, aber wenn du kooperierst, dann passiert dir nichts. Man kann zwar dadurch Geständnisse und Informationen erlangen, jedoch führen die Strategien oft zu falschen Informationen und falschen Geständnissen und Beschuldigungen können Widerstand verstärken. Stattdessen sind die erfolgreichsten Strategien tatsächlich die, die eine gute Beziehung zwischen VerhörerInnen und der zu verhörenden Person herstellen. Das sind sogenannte Rapport-Based Information Gathering Approaches. Dies ist natürlich zeitaufwendig und nicht immer einfach, aber ist mit Abstand die erfolgreichste Strategie. Zum Beispiel besagt eine Studie von Meissner et al. Von 2013, dass Widerstand oft überwunden wird und Kooperation erfolgreich etabliert werden kann. Es wird also genau das erzielt, was durch Gewalt und Folter nicht geschafft werden kann. Hier gibt es natürlich spezielle Strategiemodelle, die umgesetzt werden können. Eines davon ist die sogenannte Conversation Management Technik. Hier wird ein Fokus auf reflektierte psychotherapeutische Ansätze gesetzt und versucht, die mentalen, emotionalen und Motivationsbarrieren des Individuums durch respektvolle Konversationen zu identifizieren. VerhörerInnen werden also ausgebildet, Strategien aus der kognitiven Psychologie, der Sozialpsychologie und aus dem soziolinguistischen Bereich anzuwenden. Und diese Methodik ist, wie bereits erwähnt, empirisch unterstützt. Also, die Annahme durch Folter, also durch Gewalt, leicht an die Wahrheit zu kommen, ist ein Mythos. In dieser Folge haben wir uns mit Berichten und Studien über die Ineffizienz von Foltermethoden mit Hinblick auf Verhöre auseinandergesetzt. Des Weiteren haben wir theoretische Erklärungsansätze für diese Ineffizienz besprochen und ein paar Gründe für die Entstehung des Mythos aufgelistet. Anschließend haben wir uns nochmal andere Arten von Verhörmethoden angeschaut und festgestellt, dass Verhörmethoden, die eine gute Beziehung zwischen VerhörerInnen und der zu verhörenden Person schaffen, am erfolgreichsten sind. Wenn ich also eine Person das nächste Mal weismachen möchte, dass Foltermethoden nur ein ethisches Problem sind, aber durchaus effiziente Verhörmethoden sind, dann könnt ihr nun sagen, dass die Effizienz von Folter ein Mythos ist. Das war's mit dieser Folge von Psychologie oder Mythos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr über psychologische Mythen hören wollt, dann bewertet unseren Podcast gerne mit 5 Sternen und folgt uns auf Instagram unter kognitiv-gedacht. Oder schreibt uns doch über kognitiv-gedacht@outlook.com. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Mein Name ist Luke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.